Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass wir auch so viele Gäste haben. Herzlich willkommen. Ich hatte es ehrlich gesagt bei der Predigtvorbereitung nicht richtig im Kopf, dass hier auch die Kindersegnung ist. Das heißt, dieses Thema hat jetzt nun gar nichts mit Kindersegnung zu tun, was ich heute behandeln werde. Und ich muss vorausschicken, dass wir ja hier in einer Kirche sind, wo wir davon ausgehen, dass es eine unsichtbare Welt gibt, in dem ein Gott existiert, den man erfahren kann. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Jemand, der so mit Gott und Jesus und so überhaupt nichts am Hut hat, der wird vielleicht schwierig folgen können heute. Der Grund ist der, dass es etwas ist, was wirklich für Menschen geschrieben ist, der Text, wo wir auch drüber reden werden, die Jesus nachfolgen. Und ich habe am 17.05. hier eine Predigt gehalten über Achtsamkeit und habe angekündigt, dass ich dazu eine Reihe machen werde. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Es lässt sich auf der Homepage nachträglich auch nochmal hören. Die Predigt ist da auch hochgeladen. Der Nachteil einer Predigtreihe, wenn die Abstände so wahnsinnig groß sind, ist ja der, dass man so ein bisschen den Bezug verliert. Aber im Juli bin ich direkt alle 14 Tage hier dran und da werde ich dann die Predigtreihe zu Ende bringen, denke ich mal. Vielleicht wird es auch noch länger, mal gucken. Es ist so ein reichhaltiges Thema, achtsam umzugehen, achtsam zu leben. Wir haben gerade in einem Lied gesungen, das habe ich mir mal aufgeschrieben, wo es heißt, lehre mich bewusst zu leben in deiner Gegenwart. Herr, lehre mich bewusst zu leben in deiner Gegenwart. Und da sind schon zwei Sachen drin, die dieses Thema ausmachen, der Achtsamkeit. Das eine ist bewusstes Leben, waches Leben, wach sein und in deiner Gegenwart. Und das bezieht sich darauf, dass es eben diese unsichtbare Welt gibt. Und in die wollen wir auch achtsam hineinhören, achtsam herausspüren, was Gott uns wo zu sagen hat, wie er uns führen will. All das war ja auch irgendwie gedanklich die Voraussetzung, den Joris zu segnen, weil wir davon ausgehen, dass Gott auch mit ihm ein Leben vorbereitet hat, was ein Leben der Gemeinschaft ist, wo es darum geht, Gott zu verstehen, verstehen zu lernen, mehr und mehr und ihm zu folgen. Okay, ich hatte letzte Mal mit der Frage begonnen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen, ob wir kämpfen sollen oder genießen sollen. Und es ist ja eine rhetorische Frage, es ist beides. Ja, wie so vieles in der Bibel, was beschrieben wird, was wir sehr stark als Widerspruch empfinden, ist es auch hier so, dass es natürlich beides seine Bedeutung hat. Ja, wir sind in einem Kampf. Ja, wir sollen das Leben genießen. Jesus hat gesagt, ich möchte euch das Leben geben und das möchte ich euch im Überfluss geben. Ihr sollt richtig das Leben genießen. Und deswegen sollt ihr trotzdem nicht vergessen, dass dieses Leben umkämpft ist. Das war auch das Eröffnungsbild letzte Mal, die Erdmännchen. Die Erdmännchen sind ja ein für mich klassisches Tier für Aufmerksamkeit, für Achtsamkeit. Ich habe da mal in den verschiedenen Sprachen Achtsamkeit übersetzt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, in Arabisch und in Farsi und in Thai. Ich weiß nicht, stimmt das so? Achtsamkeit? Und habe so gedacht, die Erdmännchen, die so auf ihrem Hügel sitzen und aufpassen, die tun das nicht so, weil die so neugierig sind, wie man vielleicht meinen könnte, sondern die tun das, damit die überleben. Die sind hellewach wegen der Feinde. Die sehen zwar süß aus und man meint, die sind aber neugierig, aber eigentlich ist diese Achtsamkeit überlebenswichtig für sie. Und ich möchte auch behaupten, dass das auch für uns gilt. Die Achtsamkeit in unserer Nachfolge, die Achtsamkeit in unserem Leben mit Gott ist überlebenswichtig für uns. Vielleicht sollte man kurz vorher nochmal durchdenken, was Achtsamkeit überhaupt ist. Ist ja ein Begriff, der ja auch viel benutzt wird, eher so im Buddhismus und in anderen Bereichen. Aber es ist so etwas wie Acht zu haben, aufzupassen, aufmerksam zu sein, wach zu sein, geistlich also zuzuhören, auch im Umgang mit anderen und bereit zu sein auch. Und im Gegensatz dazu könnte man vielleicht sagen, ist das sowas wie Sensibilität? Aber ich würde sagen, Sensibilität ist mehr so ein Persönlichkeitsmerkmal. Es gibt Leute, die sind sensibler, es gibt Leute, die sind nicht so sensibel. Ich zähle mich eher so zu den nicht so sensiblen. Aber Achtsamkeit ist etwas, was damit zu tun hat, dass man seine Aufmerksamkeit bewusst schärft, sich dazu entscheidet, aufmerksam durchs Leben zu gehen. Es ist also auch ein Willensentschluss, achtsam zu sein. Und natürlich hilft es den sensiblen Menschen, denen fällt es ein bisschen leichter, auch achtsam zu sein. Aber trotzdem würde ich das noch voneinander trennen. Das Gegenteil von Achtsamkeit ist also Missachtung vielleicht oder Ablenkung oder unbewusstes Leben oder so etwas. Ich denke, das ist uns klar, was das bedeutet, das Gegenteil. Dieses Leben ist einfach so, dass wir herausgerissen werden aus unserer Achtsamkeit. Wir werden abgelenkt, wir werden aufgesaugt von dem, was das Leben so hergibt, von den Situationen im Alltag, von dem Gewöhnlichen. Es will uns wirklich ergreifen und will uns herausnehmen aus dieser Aufmerksamkeit. Dazu gehört natürlich auch noch der ganze Bereich des Betruges, der Lüge, des Selbstbetruges auch und dieses Eingelulltwerden in den Mainstream, in die Meinung der vielen, was uns so alles beigebracht worden ist. Und unser Weltbild ist, wie es ist, je nachdem, ob wir wachsam oder achtsam oder nicht achtsam sind. Ich gebe ein bisschen zu, dass dieses Thema mein Thema ist, wenn ich es zu unserem Thema mache, weil ich davon ausgehe, dass jeder betroffen ist von diesem Thema. Ich habe nochmal hier diese Grafik mitgebracht, wo ich gesagt habe, ich habe in der Bibel verschiedene Bereiche gefunden, wo es darum geht, dass wir wachsam oder achtsam sein sollen. Das erste, das habe ich mal geistliche Welt genannt, damit meine ich so, dass Gott sagt, seid achtsam auf mein Wort. Hört auf das, was ich sage. Achtet darauf. Beachtet es. Ignoriert es nicht. Relativiert es nicht, sondern beachtet mein Wort. Seid euch bewusst, ihr steht in einem geistlichen Kampf, in einer Auseinandersetzung. Das ist so der Bereich der geistlichen Welt. Dann das eigene Herz. Da geht es vielleicht um diesen Bereich der, sag ich jetzt mal, Eigenpflege, ich werde das gleich mal Hygiene nennen, der Selbstreflexion, des darüber sich Nachdenkens, warum bin ich, wie ich bin, ja, wieso reagiere ich, wie ich reagiere, was sind die Schwachpunkte in meinem Leben, was sind die Stärken in meinem Leben und der Bereich auch der Versuchungen und das wird ein Schwerpunkt sein heute. Dann im Bereich der Mitmenschen, da heißt es ja auch, seid achtsam miteinander. Und da geht es eben um Empathie, um die Art, wie wir aufeinander reagieren, ob wir Liebe zum Ausdruck bringen und all diese Dinge. Und letztendlich Gottes Wirken, da sagt Jesus an vielen Beispielen, dass wir achtsam sein sollen auf die Zeichen der Zeit. Und es geht immer darum, dass er sagt, ich werde wiederkommen. Und dieses Wiederkommen wird sehr plötzlich sein und deswegen ist es wichtig, dass ihr wach seid. Ein klassisches Beispiel, das wird gleich auch noch kommen, ist die Sache im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, wachet und betet, seid wach. Da war es jetzt wirklich ein physisches Einschlafen der Jünger, aber es geht auch um dieses innere Wachsein, um diese Achtsamkeit und betet, damit ihr nicht in Versuchung oder Anfechtung fallt. Letztes Mal habe ich über die Zeichen der Endzeit so ein bisschen gesprochen und diesmal möchte ich halt über den Bereich des eigenen Herzens reden, hab Acht auf dich selbst. Sagt der Paulus im 1. Timotheus zum Timotheus, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, also bleibe in diesen Dingen, halte fest an diesen Dingen. Denn wenn du das tust, dann wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das heißt, wir sehen auch hier, ich habe das nicht am Anfang extra dramatisch dargestellt, dass das lebensnotwendig ist, achtsam zu sein mit den Erdmännchen, sondern das sagt auch Gottes Wort, hab Acht und du wirst dich selber retten. Wenn du nicht Acht hast auf dich selber, dann wirst du verloren gehen. Ist ja der Umkehrschluss daraus. Und ich denke, der ist berechtigt, wenn man den auch zieht. Aber was bedeutet das jetzt? Wie geht man mit sich selber um? Wie kann man auf sich selber achten? Was bedeutet es, auf sich selber Acht zu haben? Hier geht es ja irgendwie auch darum, dass der Paulus dem Timotheus sagt, denk über dich selber nach, reflektier das. Und er bezieht das darauf, dass er sagt, denn du sollst ein Vorbild sein für die Leute. Du sollst ein Vorbild sein in Wort, in deinem Lebenswandel, in der Art der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Das steht davor in dem Zusammenhang. Und wie soll das geschehen, dass man solch ein Vorbild wird, wenn man nicht über sich selber nachdenkt, wenn man sich nicht selber reflektiert, wenn man nicht Acht hat auf sich selbst? Aber wenn man das hat, dann wird man auch diese Ziele durchaus erreichen, ein Vorbild zu sein in Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Reinheit. Aber da haben wir schon das erste Problem. Ich habe mal ein altes Bild von mir genommen und habe ein Spiegelbild daraus gemacht und dieses Spiegelbild ist verkratzt. Dieser Spiegel ist verkratzt. Und ich will damit sagen, dass unsere Selbstwahrnehmung, auch wenn wir uns selber reflektieren, unsere Selbstwahrnehmung nicht unbedingt der Realität entspricht. Dieses Bild, was wir von uns selber haben, ist manchmal total verkratzt. Und wir sehen uns verzerrt. Wir sehen uns nicht, wie wir wirklich sind, sondern wir denken falsch über uns und wir denken nicht so, wie Gott über uns denkt. Und deswegen ist das, wenn wir reflektieren, was wir sehen, nicht das wirklich Echte, was Gott über uns sagt, sondern das, was wir meinen, wie wir sind. Aber wenn wir uns nicht reflektieren, dann werden wir entweder völlig unbewusst damit umgehen oder wir werden einfach nur leiden, ohne dass wir darüber nachdenken. Der zweite Punkt, der da schwierig ist, ist, dass man sich überschätzen kann. Ja, also man kann manchmal in den Spiegel gucken und man sieht etwas, was auch nicht real ist. Ja, man meint, boah, ich kann das. Und ist vielleicht ein bisschen mehr Demut angesagt. Also Selbstüberschätzung ist auch ein Blick der Selbstreflexion, der durchaus zutage treten kann und wovon Gott uns auch überführen kann. Genauso wie von Selbstverachtung kann er uns von Selbstüberschätzung überführen. Und deswegen müssen wir uns über uns nachdenken und müssen Gott mit hineinnehmen in dieses Denken und ihn reden lassen durch seinen Heiligen Geist. Und was ich noch festgestellt habe, in dem Umgang mit sich selber, in der Denken über sich selber, sind ganz viele Leute extrem brutal hart mit sich selber unterwegs. Die lassen kein grünes Haar an sich selber, das würden sie nie selber sagen, aber in ihrer stillen Kammer, alleine, denken sie schlecht über sich, verurteilen sie sich, verdammen sie sich. Da habe ich mal noch ein Bild rausgefunden. Also, ständig die Selbstanklage, ständig dieses ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht, was uns dazu gebracht hat, dass wir so auf Perfektion gebürstet sind, keine Ahnung. Aber wenn wir anfangen, auf uns selber Acht zu haben, müssen wir diese Dinge bedenken. Die müssen wir im Hinterkopf haben, dass das, was wir uns über uns selber denken, oft ist das ja das, was uns zugesprochen worden ist. Ja, das ist ja über uns gesagt worden. Wenn die Eltern über uns positive Sachen gesagt haben, haben wir ein anderes Selbstwertgefühl, als wenn sie immer nur negative Sachen gesagt haben. Also Identität kommt ja sehr stark vom Zuspruch her. Übrigens auch die Identität, die Gott uns gibt, ist eine zugesprochene Identität. Und die Frage ist, was ist wirklich unsere Identität? Ist das die Identität, die wir Menschen glauben, die über uns etwas ausgesprochen haben, oder die wir Gott glauben, der über uns etwas ausgesprochen hat? Also das gilt, das alles zu berücksichtigen. So, ich nenne das mal, auf sich selber Acht zu haben, auch eine geistliche Hygiene zu haben. Eine Hygiene, die sich bezieht auf unseren Körper, natürlich. Körperpflege, Essverhalten, Sport, Einnahme von sogenannten Genussmitteln und so weiter. Eine Hygiene, die sich auf unsere Seele bezieht, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, ob wir unter Anklage leben oder Stolz, das sind die Dinge, die ich hier gerade an den Bildern deutlich gemacht habe. Ob wir auch oft gegen unseren eigenen Willen und gegen unsere eigene Überzeugung handeln, weil wir meinen, wir müssten das, weil Leute das erwarten. Ja, das ist seelische Hygiene. Und dann gibt es auch zu guter Letzt die geistliche Hygiene, unsere Haltung zu Gott, die betrifft, ob wir es dem Zufall überlassen, ob diese Beziehung wächst oder schwindet. So, das ist unsere geistliche Hygiene. Könnt ihr mit dem Begriff was anfangen? Körperlich ist klar, da weiß jeder Bescheid, Zähneputzen ist wichtig. Seelische Hygiene, ja, lernt man Stück um Stück mehr, auch durch seelische Erkrankungen. Es wird immer klarer, dass man da auch Acht haben muss auf sich selbst. Aber auch die geistliche Hygiene ist eine wichtige. Und die wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir die mit Gesetzlichkeit und Druck und Anforderungen und du müsstest doch, das wird keine geistliche Hygiene zum Vorschein bringen, sondern eher uns schaden. Sondern wir müssen in die Schrift, wir müssen, ja. Wir können aus der Schrift herauslesen, wie positiv Gott uns gesonnen ist und wie sehr er uns in Freiheit führen will. Und in diesem ganzen Zusammenhang kann man darüber nachdenken, dass wir immer wieder abgelenkt werden, darüber nachzudenken. Also Achtsamkeit hat ja auch immer wieder diese Seite von, man wird abgelenkt, darüber nachzudenken. Und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und deswegen möchte ich jetzt mal über diesen speziellen Punkt der Versuchung sprechen. Also Acht haben auf sich selbst hat was mit eigener Hygiene zu tun, aber eben ganz oder als Unterpunkt eben mit diesem Bereich der Versuchung. Erstmal muss man ja klären, was das ist. Und ich würde mal so die Definition sagen, Versuchungen sind der Anreiz oder der Versuch, dich zum Sündigen zu verleiten, deine Beziehung zu Gott zu beschädigen, indem du untreu wirst. Und jetzt merkt ihr auch schon, dass das irgendwie in eine Kirche gehört, weil Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die verstehen das nicht. Die haben keinen Sinn für Sünde. Die haben keinen Sinn für, die haben zwar vielleicht ein Gewissen und wissen, was Versuchung ist, aber schlussendlich, wenn ihr in die Werbung guckt oder was weiß ich mal im Internet Versuchung eingibt, ihr werdet sehen, das wird total verharmlost. Ne? Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ne? Da wird Werbung mitgemacht. Ein anderer Spruch, den ich immer wieder gefunden habe, ist, ich kann allem widerstehen, nur keiner Versuchung. So, das wird auch noch als positiv dargestellt. Und deswegen ist es fremd zu sagen, das ist ein relevantes, ein wichtiges Thema für unser Leben. Aber ich bleibe dabei, die Bibel sagt, es ist ein lebenswichtiges Thema. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Die Versuchungen geschehen auf unterschiedliche Art und Weisen. Die geschehen durch Menschen, die geschehen durch den Teufel, die geschehen durch die Reize der Welt und die geschehen auch durch unsere gefallene Natur. Da sind einfach mal nur so ein paar Beispiele dargestellt. Mir hat besonders das mit dem Mann gefallen, der sich den Bauch hält, dem was zu essen angeboten wird und der ablehnende Geste hat, aber trotzdem so guckt, als würde er es doch gerne nehmen. So ein bisschen ist das ein schönes Bild für Versuchung, weil es zeigt nämlich die Erkenntnis, es wäre nicht gut für mich, aber ich hätte doch so viel Lust darauf. Ja, so. Genau das ist nämlich Versuchung. Das Geld mit dem 50-Euro-Schein, der aus der Tasche gezogen wird, und das andere, was Untreue irgendwo darstellen soll, sind nur andere Beispiele. Es gibt natürlich weitaus mehr. Ich habe einfach nur ein paar gesucht. So, was sagt die Bibel jetzt über Versuchung? Ist das alles nur schlimm? Ist das alles eine Katastrophe? Warum lässt Gott das zu? Was will er damit? Kann man das nicht anders haben? Und da lesen wir mal. Interessanterweise steht im Jakobus 1, Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund der Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen, andere Übersetzung sagen, Versuchungen verschiedenster Art, wenn ihr Prüfungen oder Versuchungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Seht es als Freude an. Boah, so eine Bibelstelle schmeckt mir nicht, ehrlich gesagt. Aber deswegen würde ich sie nie aus der Bibel ausradieren, sondern ich will verstehen, was dahinter steht, dass Gott aus etwas Eigentlichem, was dazu gedacht ist, uns ein Fallstrick zu sein, etwas machen will, was uns stärker macht. So ist unser Gott. Der nutzt die negativen Dinge des Lebens und auch die Versuchungen, um uns wachsen zu lassen. Wenn wir uns auf seine Umgangsweise einlassen, werden wir das auch. So dürfen wir es für Freude erachten, wenn wir in Versuchung kommen. Denn wir dürfen das gleich ummünzen in unserem Kopf und dürfen sagen, hier werde ich jetzt nicht attackiert, sondern hier gibt Gott mir eine Chance. Es ist jetzt keine Forderung, sondern es ist eine Herausforderung. Ja, ich kriege einen anderen Blick auf die Versuchung, wenn ich verstehe, dass wenn ich mit Gott unterwegs ist, er mich dadurch wachsen lassen will. Aber es bleibt dabei, Versuchung wird nicht schön. Versuchung hat immer das Ziel und immer die Absicht, uns in unserer Beziehung zu Gott zu schädigen. Und ich behaupte, durch Achtsamkeit sind wir nur in der Lage, überhaupt Versuchung zu erkennen. Die sind sonst so subtil, die kommen so unscheinbar daher, dass man wirklich wach sein sollte. Und ich habe diese Bibelstelle schon zitiert, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wachet und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Und hier Hoffnung für alle fand ich so schön, deswegen habe ich das so, diese Übernetzung. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Ich weiß, ihr wollt das Beste. Ich weiß, ihr wollt nicht in Versuchung fallen, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht schaffen. Deswegen bleibt wach und betet. Und da haben wir sozusagen die erste Antwort, die Bibel uns gibt, wie wir mit Versuchung umgehen sollen. Beten. Ja, beten. Versuchung begegnet man am besten dadurch, dass man betet. Jetzt ist das so, dass man ja beten kann, ohne achtsam zu sein. Man kann ja so daher beten, man kann ja so dahin beten, man kann ja so traditionell beten und sich nicht bewusst sein, was man dann so betet. Ich habe einen schönen Spruch gefunden, ich weiß gar nicht von wem der ist, ich glaube von dem Pastor da aus Amerika, dem Piper. Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Na, sinngemäß sagt er, Wer betet, ohne zu denken, der plappert. Wer denkt, ohne zu beten, der ist stolz. Wir sollen bedenken, was wir beten, und wir sollen darüber beten, worüber wir nachdenken. Und ich finde, das ist eine sehr einfache Hilfsmethode, zu sagen, wenn ich mit Gott spreche, dann will ich das aufmerksam tun, dann will ich achtsam sein. Und dann will ich auf das gucken, wo meine Schwachpunkte sind. Also, durch Achtsamkeit sind wir überhaupt erst in der Lage, Versuchungen zu erkennen und in Versuchungen auch zu reifen. Deswegen brauchen wir die Beziehung zu Jesus, und die drückt sich im Gebet aus. Jesus selbst wurde ja auch versucht, wir wissen das, in der Wüste durch den Teufel. Da könnte man im Einzelnen nochmal drauf eingehen, will ich aber nicht. Später wurde er versucht durch Menschen. Ja, da hieß es, die Pharisäer versuchten ihn. Und zu guter Letzt wurde er auch in seiner eigenen Seele versucht. Im Garten Gethsemane, der wollte nicht sterben. Der hat gesagt, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, bitte, mach das. Ich habe da gar keine Lust zu, überhaupt nicht. Es war eine Versuchung für ihn, aus der Situation herauszugehen. Und er hätte alle Macht dazu gehabt. Aber er hat sich entschieden, dieser Versuchung zu widerstehen. Gott sei Dank für uns alle, die wir hier sitzen. Dass Jesus auch der seelischen Versuchung widerstanden ist. Nicht nur der des Teufels, nicht nur der Menschen, sondern auch seiner eigenen menschlichen, innewohnenden Versuchung aus der Seele heraus, den Willen des Vaters eben nicht zu tun. Der hatte widerstanden. Als Jesus das gesagt hat hier, was wir hier als letztes sehen, da hat er nicht nur an körperliche Wachheit gedacht. Ich glaube, dass er da auch an geistliches Achtsamsein gedacht hat. Und das funktioniert eben ohne Gebet nicht. Also die erste Antwort ist Gebet. Jesus lehrt uns im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das sollen wir zu Gott sagen, zu Gott im Himmel sollen wir das sagen. Wie passt das zusammen mit dem, dass Gott Versuchung trotzdem gebraucht? Es soll keine Haltung in uns aufkommen, dass wir sagen, ah, Versuchung, wo bist du? Ich will stärker werden. Sondern im Gegenteil, Versuchung ist gegen uns gerichtet. Dass Gott die trotzdem benutzt, um uns stark zu machen, ist eine ganz andere Seite. Aber wir haben nicht das Vermögen, sozusagen in eigener Kraft dieser Versuchung widerstehen. Deswegen finde ich das so schön, wie das da beschrieben ist. Ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Es ist so wichtig, dass wir der Versuchung und dem Bösen wirklich ins Auge gucken, ohne es zu relativieren. Und das habe ich ja schon gesagt, in unserer Zeit, in dieser Welt, wird Versuchung total relativiert. Da wird man belächelt, wenn man von Versuchung spricht. Und Sünde ist ja sowieso ein Wort, was ist ja relativ Sünde. Ist ja nicht klar, ist ja relativ. Und so ist es eben auch mit dem Begriff der Versuchung. Ich möchte jetzt zu einer Bibelstelle kommen, die das ein bisschen genauer noch erklärt. Und da werde ich noch drei weitere Punkte sagen, wie wir in der Versuchung umgehen sollen damit. Also beten haben wir jetzt. Okay. Jetzt lesen wir mal zusammen 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Die Korinther hatten eine ganz besondere Versuchung. Und deswegen sagt der Paulus hier, das ist nur eine menschliche Versuchung. Die Korinther waren in einer Situation, dass in ihrer Stadt sehr viele alternative Glaubensrichtungen waren. Götzentempel, wo Götzenopferfleisch verzehrt wurde, wo sexuelle Ausschweifungen stattgefunden haben, etc. Und die Leute aus der Gemeinde in Korinth sind von ihrer Umgebung so stark unter Druck gesetzt worden von den Leuten, dass sie da doch auch hingehen, dass sie da doch auch feiern, dass sie da doch mitmachen. Und das ist eine Versuchung und der sind sie erlegen. Und deswegen sagt Paulus, das ist eigentlich Menschenfurcht, die euch dazu bringt, in diese Versuchungsfalle zu tappen. Ihr habt Angst vor der Reaktion der Menschen. Denn Fakt war, wer sich nicht mit dem Mainstream sozusagen eins gemacht hat, der war gesellschaftlich Outsider. Das war schwierig. Die waren echt stigmatisiert, die Leute aus der Gemeinde, wenn die da eine klare Kante gezeigt haben. Das ist sozusagen der Zusammenhang, in dem da steht. Götzendienst. Und die sind halt gesellschaftlich unter Druck gesetzt gewesen. Und sie haben Angst gehabt vor den Reaktionen der Menschen. Ich würde mal sagen, Meinungsdruck traf auf Menschenfurcht und führte zu dieser Versuchung. Meinungsdruck trifft auf Menschenfurcht und dann zeigt sich, wer da gewinnt. Der Meinungsdruck, die Menschenfurcht. Jetzt sagt er hier, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur die menschliche. Das ist ein schönes Bild dafür, dass die Versuchung nach uns greift. Die Versuchung hat sowas Vereinnahmendes. Die Versuchung will uns packen, sie will uns wegzerren von Gott, sie will uns in die Sünde zerren, sie will uns runterziehen, sie will uns niedermachen. Das ist Versuchung. Sie will uns ergreifen, heißt es hier. Und wie funktioniert das? Ich habe mal darüber nachgedacht, dass man ja beim Angeln unterschiedliche Köder verwendet. So, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Angler, aber ich habe gehört, da gibt manche machen mit so Fliegen, manche mit so Maiskörner. Und ein richtiger Angler könnte sich jetzt hier auslassen über die Köder, die genau zu dem entsprechenden Fisch, den man fangen will, passen. Und so ist das auch mit der Versuchung. Es gibt bestimmte Köder, die werden ausgeworfen, auf die wir anbeißen, weil wir da besonders empfänglich für sind. Jeder von uns hier hat bestimmte Schwachpunkte. Jeder von uns hier hat Stellen, wo ein bestimmter Köder einen bestimmten Effekt hervorzieht. So, und jeder dieser Köder ist speziell auf dich zugeschnitten. Ich will mal so sagen, welcher Reiz muss gesetzt werden, was muss gesagt werden, damit du explodierst und dich verbal versündigst an deinem Gegenüber, den beschimpfst, den zusammenstauchst, Aggressivität ohne Ende. Was muss passieren? Welcher Schalter muss umgelegt werden, damit du explodierst? Vielleicht sagst du, ist nicht mein Thema. Okay, dann frage ich, welcher Knopf muss gedrückt werden? Was muss man sehen, damit sexuelle Begierde erweckt wird, um uns zu versuchen? Was muss passieren? Was muss ich mir angucken, um da Lust zu kriegen? Ist völlig klar, ich bin hier jetzt keiner, der gegen Sexualität spricht, gar nicht. Sondern es geht darum, dass Versuchung etwas uns dazu bringt, aus der Beziehung zu Gott heraus eigenmächtig zu handeln, was die Bibel als Sünde bezeichnet. So, ich mache also das, wo ich Lust zu habe und nicht, was Gott mir gesagt hat. Wenn du auch sagst, das ist auch nicht mein Problem, habe ich vielleicht noch ein Angebot. Was passiert an Versuchung in dir, wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit anderen Menschen? Wozu wirst du versuchst, über dich selber zu denken? Was sind deine Gedanken über dich selber, wenn du dich vergleichst mit anderen? Ist das eine Versuchung für dich, schlecht über dich selbst zu denken oder besonders gut über dich selbst zu denken? Vergleichsdenken ist auch ein Schalter, wo bei Leuten eine Versuchung hintersteckt. Welche Gelegenheit muss geschehen, dass jemand in die Kasse greift? Was muss passieren, dass man sagt, oh, sagen vielleicht jetzt auch die meisten, auch nicht mein Thema. Ich würde mich freuen, wenn es so ist. Aber die Realität sagt halt was anderes. Es ist eine Versuchung für Menschen, Geld zu klauen. Und es gibt bestimmte Reize oder Momente, die einem die Gelegenheit sozusagen, wie heißt das, Gelegenheit macht Diebe. Ja? Was muss passieren? Was muss passieren? Wie funktioniert die Verführung, dass jemand eifersüchtig wird? Welche Fantasien müssen da herrschen? Was muss da ablaufen, um da eine Versuchung drin zu haben? Vielleicht lästern um dich herum ganz viele Leute. Ich habe viel bei den Jugendlichen gehört, in den Schulen ist auch gerade dieses massive Mainstream-Sachen, das ist ein sehr, sehr starker Kampf für die Jugendlichen, nicht so sein zu müssen wie die anderen. Das ist gerade in der Mittelstufe ein ganz, ganz großes Problem, dann zum Outsider zu werden. Alle spicken, alle betrügen, ja, dann mache ich das auch. Alle lästern, alle ziehen über den Lehrer her, da bin ich dann auch dabei. Was verschafft uns die Kraft, was verschafft uns die Stärke, in dieser Versuchung zu stehen und dem nicht nachzugehen? Es gibt aber auch eine Art von Versuchung, die hat einfach was mit der Schwere des Lebens zu tun. Wenn in dem Familienkreis plötzlich eine große Krankheit da ist oder ein Sterbefall oder irgendetwas, was uns wirklich in unserem Innersten schüttelt, dann kann das eine Versuchung sein, zu sagen, oh Gott hat mich doch verlassen. Siehste, der liebt mich doch nicht. Der hat Sachen versprochen, die hat er dann doch nicht eingehalten. Und es ist eine Versuchung, falsch anzufangen, über Gott zu denken. das Gottesbild zu beschädigen, das ist eine Versuchung. Und das ist sehr subtil, weil da sind wir ein bisschen Gefangener unserer selbst, wenn wir dann anfangen, das zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig, um uns zu helfen da drin. Ich gucke nochmal an den Anfang der ganzen Geschichte. Die Versuchungsfrage schlechthin ist, sollte Gott gesagt haben? Die Versuchung ist immer darin, auch der Lüge zu glauben und falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. Sollte er gesagt haben, ihr müsst sterben? Heißt es ja vollständig. Nein, Gott ist doch gnädig. Er vergibt uns doch unsere Schuld. Es kann doch nicht sein, dass Gott gesagt haben sollte, ihr sollt sterben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das oder das ist Sünde? Wenn doch keine böse Absicht dahinter ist und wenn ich doch niemandem schade und wenn es niemand mitbekommt, ist es doch keine Sünde. Und merkt ihr, die Versuchung ist da, die Dinge zu relativieren. Und ich glaube, wir beschädigen uns damit. Kann eine Liebe Sünde sein? Zara Leander, ne, hat sogar ein Lied rausgemacht. Und genauso funktioniert Versuchung. Man hat die Vorstellung eines kurzfristigen Gewinns oder Vorteils und das bildet einen Reiz, der einen großen Schaden nach sich zieht. Und der Sündenfall ist ein sehr klares Beispiel dafür, wie das funktioniert hat. Versuchung ist tricky, Versuchung verschleiert, Versuchung ist köderhaft. Versuchung verführt immer dazu, auch es im Verborgenen zu halten. Und ich behaupte wirklich, jeder hat einen Schwachpunkt. Meine kenne ich, eure kenne ich nicht, außer die, die so freizügig sind, die zu erzählen. Egal was es ist, ist es Lust, ist es Stolz, ist es irgendein innerer Mangel, der uns herrscht, der uns dann in die Versuchung bringt. Wir müssen selber für uns sorgen, wir müssen diesen Mangel selber irgendwie voll machen. Ja, wir sind gefallene Kreaturen in einer gefallenen Schöpfung und beides, sowohl die Kreatur als auch die Schöpfung, braucht die Erlösung. Und wir dürfen diese Erlösung schon erleben durch die Gnade Gottes. Jetzt, wo wir hier noch leben, in dieser gefallenen Schöpfung, in unserem gefallenen Körper, dürfen wir trotzdem schon Erlösung erleben. Wir müssen nicht in die Versuchung reintappen. Da gibt es überhaupt gar keinen Zwang zu. Jesus will uns frei machen, er will uns erretten daraus. Und er will die Versuchung auch noch nutzen, damit wir auch noch wachsen. Aus eigener Kraft könnte es nicht erreichen. Aber Gott will uns herausretten. Das ist die zweite Antwort auf Versuchung neben Gebet. Das ist bekenne. Wandel im Licht. Wenn Versuchung diesen Trend hat, immer alles im Versteckten zu halten, im Verborgenen zu halten, dann ist die absolute Gegenmaßnahme, es ans Licht zu bringen. Raus aus dem Versteck. Raus aus dem Verborgenen. Raus aus der Heimlichkeit. Ein Zeugen nehmen. Sünden bekennen. Und es liegt eine große Verheißung darauf, die Sünden zu bekennen. Gott sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann bin ich treu. Ich bin gerecht und ich werde euch all eure Sünden vergeben und euch reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Aber wenn wir unsere Sünden weiterhin verstecken, kann Gott sie nicht vergeben. Er kann und will sie nur vergeben, wenn wir sie bekennen. Also holt die Dinge aus der Verborgenen heraus und bringt sie ans Licht. Es muss ja nur ein Mensch sein, zu dem ihr Vertrauen habt. Es muss ja nicht die ganze Gemeinde sein, ja? Also. Aber tut nicht so, als wäre das kein Problem. Es ist ein Problem. Die verborgenen Dinge sind ein Problem. Und die fressen uns von innen auf. Bekenne. Bete. Bekenne. Wandel im Licht. Versteck nichts vor deinem Gott. Bekenne deine Sünden und Gott wird dir vergeben. Rede mit jemand. Suche dir Verbündete im Kampf. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt, den wir auch aus diesem Text hier ableiten können. Halte an Gottes Treue fest. Gott aber ist treu und er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Das heißt, Gott weiß genau, was du in der Lage bist zu tragen. Der kennt dich genau. Dann könntest du ja sagen, ja, dann braucht ja eigentlich in keine Versuchung fallen, weil Gott wird ja vorher sozusagen den Druck wegnehmen. Nein, nein, wir sind immer noch in der Verantwortung. Aber er wird uns nicht etwas aufbürden, was uns völlig zerstört. Er wird nicht zulassen, was wir nicht ertragen können. Er wird dich auf eine Art und Weise, irgendeine Art und Weise, dich aus der Versuchung herausretten. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit, dass er die Situation verändert. Was weiß ich, du wirst gemobbt am Arbeitsplatz. Man stellt sich immer die Frage, die ich auch manchmal höre, darf ich beten, dass dieser böse Arbeitskollege seinen Arbeitsplatz verliert? Darf ich das beten? Dann denke ich immer, ach, wir sollen noch dem Bösen mit dem Guten begegnen. Das wäre vielleicht eine andere Art, daran zu gehen, von der Haltung her erstmal. Aber nichtsdestotrotz, Gott weiß genau, was du ertragen kannst. Und manchmal sagt er so, ist genug, raus. Und das Thema ist geklärt. Und du bist raus aus dieser Situation. Aber hier steht, dass er nicht zulassen wird, dass über euer Vermögen versucht wird. Und er wird irgendeine Art Ausgang schaffen. Eine andere Variante des Umgangs kann sein, dass Gott dir die Kraft gibt, in dieser Situation tatsächlich Böses mit Gutem zu überwinden. Die fluchen, zu segnen. Er kann dir, er will dir die Kraft dazu geben. Er hat dich berufen, wenn du ihm nachfolgst, ein Überwinder zu sein von Versuchungen jedweder Art. Du kannst überwinden, weil Gott dir die Kraft dazu geben wird. Aber nochmal ein zweiter Vers hier. Aus eigener Kraft ist das schwer und nicht zu erreichen. Also er verspricht dir, dass es einen Ausgang gibt aus einer Versuchung. Und der wichtigste Punkt, den wir in unserem Herzen behalten müssen, ist, dass Gott treu ist. Lasst uns den niemals rauben, dass Gott gut zu uns, dass Gott treu ist, dass er sein Wort hält und dass er genau das machen wird, was er da sagt. Er wird uns herausretten auf die eine oder andere Art und Weise. Er wird uns entweder kräftigen oder er wird die Situation ändern. Aber er wird es niemals zulassen, dass wir über unser Vermögen hinaus versucht werden. Das ist eine ganz klare Ansage, ganz klares Versprechen. Und da steht Gott zu. Sein Wort. Also ist das Dritte, was ich sagen möchte, ist Vertraue. Halte fest an dem. Glaube an das, was da steht. Gott wird dir helfen in der Versuchung. Und die vierte Antwort, die steht jetzt nicht in dem Text, die steht aber in Kapitel 11, Vers 1. Da sagt Paulus, ich gebe euch jetzt einen Hinweis. Flieht dem Götzendienst. Haut ab, geht da nicht hin. Setzt euch dem nicht aus. Setzt euch der Versuchung nicht aus. Sondern sucht das Weite. Und dann denken wir erstmal, das ist aber schwach. Dass ich weglaufen muss, ich laufe nicht weg. Das ist aber stolz. Klug ist der, der sagt, ich laufe weg vor der Versuchung. Wenn das geht, ist das meine erste Wahl zu sagen, dem weiche ich aus. Ich will mich nicht versuchen lassen. Das ist mit den ganzen Reizen, die ich genannt habe. Da kann man sehr gut sagen, pass auf, flieht einfach. Und sagt die Bibel auch, flieht der Unzucht. Rennt weg davor. Setzt euch dem nicht aus. So, und das ist der vierte Punkt. Flieht. Und das sind vier Punkte, die ich uns mitgeben will, wie wir mit Versuchungen umgehen können. Und wir sind alles Betroffene. Da brauche ich kein Prophet für zu sein, das weiß ich. Sonst wäre die Bibel auch nicht so ausführlich voll mit diesen Inhalten. Wenn das Thema ist, hab Acht auf dich selbst, habe ich ja jetzt einen bestimmten Punkt herausgegriffen. Und man könnte auch noch viel zu der Hygiene sagen, wollte ich heute aber nicht. Ich wollte heute über Versuchung und Umgang mit Versuchung reden. Dann bedenke diese vier Punkte in der Versuchung. Bete, bekenne, vertraue und fliehe, wenn du kannst. Ich komme zum Schluss. Der Segen, der in vielen Gottesdiensten gesprochen wird, auch in der evangelischen Kirche, ist ja der aus Philipper 4, Vers 7. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das hat für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen, sich auf Gottes schützendes Wesen zu verlassen. Da heißt es, Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. So heißt es in Hoffnung für alle. Also, der Friede Gottes, den wir nicht mit unserem Verstand vollständig fassen können, weil er manchmal so unvernünftig daherkommt, wo wir gar nicht mit Frieden rechnen, der soll unsere Herzen und unser Denken, also dieses Acht haben, dieses Denken über sich selber auch, der soll uns bewahren. Und warum? Weil wir in Jesus Christus sind. Deswegen. Und nicht, weil wir eine besonders tolle Strategie haben im Umgang mit Versuchungen oder so unsere Methodik gefunden haben. Lasst euch nicht darauf, verlasst euch nicht auf Methodik oder Strategien. Verlasst euch bitte auf Gott. Verlasst euch bitte auf Gott. Und dann werden wir Errettung erleben. Und wir werden beim nächsten Mal sprechen über Achtsamkeit im Umgang miteinander. Und ihr habt gemerkt, dass diese Sache der Versuchung, diese Sache des der Konfrontation mit Sünde im eigenen Leben auch etwas mit Achtsamkeit miteinander zu tun hat. Denn wir sollen auch Acht aufeinander haben in dem Punkt. Wir sollen nicht den anderen ins Messer laufen lassen. Das ist lieblos. Das ist unverantwortlich. Da werden wir für zur Rechenschaft gezogen. Es gibt relativ klare Beispiele, wo Gott sagt, da werde ich das Blut von deinem Bruder, werde ich von dir fordern. Weil du nichts gemacht hast. Weil du nicht den Mund aufgemacht hast, wo du gesehen hast, der hat gesündigt. So, also, geht nicht immer darum, dass wir uns hier in allem korrigieren und abbürsten. Wir sollen das schon in Liebe machen, aber auch eben in Wahrheit. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Bereich des Achtgebens aufeinander in den Vordergrund stellen will, aber hier ist er ja schon angesprochen. Ja? Also, wir brauchen einander auch im Bereich mit Versuchungen zu siegen. Ich glaube, dass es das Hauptinstrument ist, was Gott uns gegeben hat, unsere Sünden zu bekennen, wie wir zu überwindern werden. Das ist sozusagen das kräftigste Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, um echte Überwinder zu werden, um wirklich zu siegen in der Versuchung. Indem wir es bekennen, indem wir Zeugenschaft machen, indem wir es ans Licht holen. So lasst euch ermutigen, zu beten, und zwar bewusst, achtsam, aufmerksam zu beten, Gott reden zu lassen, die Sünde zu bekennen, festzuhalten an dem, was Gott hier sagt, in 1. Korinther 10, Vers 13, und wenn es nötig und wenn es möglich ist, weg von der Versuchung. Warum sollen wir uns der aussetzen? Wie dumm muss man sein? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr, ich möchte danken dafür, dass wir in deinem Wort so viele klare Aussagen haben, die uns auch wirklich helfen. Ich danke dir dafür und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Steigere unsere Aufmerksamkeit auch über uns selber, dass wir Acht haben auf uns selbst, dass wir uns nicht selber verachten, dass wir uns nicht selber missachten, sondern dass wir uns wirklich reflektieren, und gib uns Gnade, dass wir das auch in der Gemeinschaft miteinander tun können, dass da so viel Offenheit und Ehrlichkeit möglich ist, weil da Liebe herrscht, weil da eine Atmosphäre von Annahme ist und Respekt. Darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Und ich möchte uns wirklich auch segnen mit diesem Frieden, der unseren Verstand übersteigt, dass er unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt, weil wir mit dir, Jesus, verbunden sind. Amen.